Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Eine Initiative spaltet die CVP-Familie. Die Basis ist gegen die SVP-Vorlage. Machtwechsel in Tschechien. Bei den vorgezogenen Neuwahlen liegen die Sozialdemokraten vorne. Dann Lara Gut sorgt für einen sensationellen Schweizer Auftakt in die Ski-Weltcup-Saison. Sie gewinnt den Riesenslalom in Sölden. Und die überflüssigen Menschen.
Hauptsache, die Armen sind irgendwie weggeschafft. Wohin? Ist ja egal, weil die sind ja wertlos.
Ilya Trojanow und sein neuestes Buch. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und Christian Lüscher. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die CVP Schweiz sagt Nein zur Familieninitiative der SVP, über die am 24. November abgestimmt wird. Die Delegierten fassten die Nein-Parole nach ausführlicher Debatte mit 114 gegen 87 Stimmen. Für das Nein hatten sich vor allem die CVP-Frauen eingesetzt. Der Parteivorstand hingegen hatte für Zustimmung plädiert. Klar Ja sagen die CVP-Delegierten zu zwei Verkehrsvorlagen, nämlich zur teureren Autobahnvignette und zur Vorlage zur Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur. Nein sagt die CVP jedoch zur Initiative der SVP gegen die Masseneinwanderung mit 147 zu 23 Stimmen. Die SVP will nichts davon wissen, dass der Preis für eine Autobahnvignette von 40 auf 100 Franken erhöht wird. Mit 319 gegen 25 Stimmen beschlossen die Delegierten die Nein-Parole. Der Bund solle erst ein Konzept vorlegen, welche Straßen er in den nächsten Jahrzehnten bauen und wie er das finanzieren wolle. Einstimmig fasste die SVP die Ja-Parole zur eigenen Familieninitiative. Sie verlangt Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen. Die Delegierten der SP Schweiz haben sich nicht auf eine Parole zur teureren Autobahnvignette einigen können. Sie beschlossen deshalb Stimmfreigabe. Zwei klare, einstimmige Nein-Parolen gab es zu Volksbegehren der SVP, nämlich zur Familieninitiative und zur Initiative gegen Masseneinwanderung. Die Tessiner Kantonsregierung bekommt ein neues Mitglied. Der 52-jährige Strafrichter Claudio Zali von der Lega dei Ticinesi tritt die Nachfolge des verstorbenen Michele Barra an. Dies berichtet das Radio der italienischen Schweiz. Im Tessin wird die Kantonsregierung im Proporzverfahren gewählt. Deshalb hatte die Parteiführung der Lega das Recht, den Nachfolger von Michele Barra selber zu bestimmen. Bei den Parlamentswahlen in Tschechien kommt es zum erwarteten Linksrutsch. Für 95% der Wahllokale sind die Stimmen ausgezählt. Die Sozialdemokraten werden mit einem Wähleranteil von rund 21% stärkste Partei, die Kommunisten kommen auf 15%. Zweitstärkste Partei wird die populistische Anno des Medienunternehmers Babiš mit 19%. Abgestraft wurden die bürgerlichen Parteien, die bis vor wenigen Monaten die Regierung gestellt hatten. Die UDS des früheren Präsidenten Klaus erhält noch rund 7%. In Saudi-Arabien haben Frauen gegen das Verbot protestiert, wonach sie im Land kein Fahrzeug lenken dürfen. Gemäß den Organisatorinnen des Protestes haben 60 Frauen ein Video von ihrer Fahrt hinter dem Steuer aufgenommen oder sich per Telefon zu dieser Autofahrt bekannt. Ein Polizeibeamter sagte gegenüber der Agentur AP, es seien heute keine Frauen verhaftet oder bestraft worden. Bei einer Missachtung des Fahrverbots waren strenge Strafen angekündigt worden. In Iran sind nahe der Grenze zu Pakistan 17 Grenzschutzsoldaten getötet worden. Es sei zu Gefechten mit Kriminellen gekommen, meldet die staatliche iranische Nachrichtenagentur. Nähere Angaben machte sie nicht. Im Südosten Irans kommt es immer wieder zu Gefechten zwischen Grenzbeamten und Drogenschmugglern, die von Pakistan aus operieren. Wenige Stunden nach dem Gefecht wurden nach Angaben lokaler Justizbehörden 16 Männer gehängt. Es habe sich um inhaftierte Drogenschmuggler gehandelt. Und nun zur Zusammenfassung des Sportgeschehens mit Peter Schnieder.
Verheißungsvoller Auftakt für die Schweizer in der Indie-Weltcup-Skisaison. Die Schweizerin Lara Gut gewann den Riesenslalom in Sölden klar vor der Österreicherin Katrin Zettel und der deutschen Viktoria Rebensburg. Lara Gut fuhr bei diesem ersten Saisonrennen in einer eigenen Kategorie. Bereits den ersten Lauf gewann die Tessinerin überlegen. Lara Gut ist zudem die erste Swiss-Skifahrerin seit knapp 11 Jahren, die einen Riesenslalom gewann. Die restlichen Schweizerinnen in den Weltcuprennen sind Dominique Gysin als 9. und Fabienne Sutter als 23. Bei den Swiss Indoors in Basel spielt Roger Federer seinen Halbfinal gegen den Kanadier Vasek Pospisil. Roger Federer gewann den ersten Satz 6-3. Im zweiten Satz steht es 1-1. Im Final steht bereits Titelverteidiger Juan Martin Del Potro. Beim Formel 1 GP von Indien gewann Sebastian Vettel das Abschlusstraining. Er braucht morgen im Rennen mindestens einen 5. Rang, um seinen WM-Titel verteidigen zu können. Nico Hülkenberg auf Sauber wurde guter 7. im Qualifying. Sein Teamkollege Esteban Gutierrez erreichte Startplatz 16.
Das Wetter heute trotz vorbeiziehenden dünnen Wolkenfeldern recht freundlich. Am Sonntag zeigt sich die Sonne nur selten. Mit auffrischendem Westwind ziehen dichtere Wolken auf und es kann überall einmal kurz regnen. Die Temperaturen erreichen 18 Grad.
Sie hören Eschede Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Hier geht es weiter mit diesen Fragen.
Was macht die CVP für Familien, die ihre Kinder selber betreuen?
Nicht dasselbe wie die SVP, meint die CVP-Basis. Was bedeutet der Linksrutsch für Tschechien? Was erhofft sich der Erfinder vom nachhaltigen Handy, dem Fairphone?
We are creating a movement much more than creating a phone.
Eine eigentliche Bewegung. Und schließlich, der Mensch wird zu Müll gemacht. Autor Ilya Trojanow rechnet ab. Echo der Zeit. Die Familieninitiative der SVP möchte jenen Familiensteuerabzügen verschaffen, bei denen ein Elternteil auf ein Erwerbseinkommen verzichtet und Kinder zu Hause betreut. Diese Initiative bringt die Familienpolitikpartei CVP nun in eine komplizierte Lage, denn gegen den Willen des Partei-Establishments hat die CVP-Delegiertenversammlung in Tenero die Nein-Parole zur SVP-Initiative beschlossen. Federführend beim Meinungsumschwung waren die Frauen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Bei ihrer Ankunft in Tenero wartete auf die Delegierten je ein geschenkter Blumentopf. Ein Stiefmütterchen ist es gewesen. Eine Stellungnahme der CVP-Frauen wurde kurzfristig ausgeteilt und auch Lucretia Meyer-Schatz verteilte erst heute Morgen ein grünes Flugblatt.
Die Parteispitze hat lediglich die Mehrheit zu Wort kommen lassen in ihrem Argumentarium an die Delegierten. Das geht nicht an. Wir sind eine demokratische Partei und deshalb habe ich mir das Recht genommen, das Argumentarium auseinanderzupflücken.
SMS flogen hin und her, 19 Rednerinnen und Redner warfen sich in die Debatte. CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller erinnerte daran, dass die CVP selbst, ganz ähnlich wie die SVP-Initiative, Steuerabzüge für Familien durchgebracht hat, die ihre Kinder selbst betreuen.
Es gibt 3 Kantone, in denen gestützt auf CVP-Initiativen gerade diese Idee umgesetzt worden ist.
In Luzern nämlich, im Wallis und im Kanton Zug. Doch in der Debatte ging es vor allem um die Kosten. Babette Zick, Präsidentin der CVP-Frauen, warnte, die Initiative bringe hohe Kosten und müsse finanziert werden mit einem Leistungsabbau bei der Kinderfremdbetreuung oder mit Steuererhöhungen. Und, sagte Barbara Schmid-Federer, die neue Präsidentin der CVP-Arbeitsgruppe Familienpolitik, die SVP-Initiative sei ungerecht.
Dank der CVP werden heute Familien mit tiefen und mittleren Einkommen unterstützt. Die SVP-Initiative macht das Gegenteil. Sie unterstützt die Reichen. In diesem Saal gibt es keine Feministinnen und auch keine Gegner von traditionellen Familienmodellen, meine Damen und Herren. Aber wir, die Nein sagen, wir sind nicht bereit, die Oberschicht im Gießkannenprinzip zu unterstützen.
Finanzpolitik, Steuerpolitik, Familienpolitik, das waren die Stichworte in der Debatte. Und die Themenführerschaft in einem politischen Kerngeschäft, der CVP. Jean-Pascal Ammann.
Wir dürfen hier und heute nicht unser letztes Themenmonopol auch noch freiwillig an die SVP abgeben. Deshalb sage ich überzeugt Ja zu dieser CVP-Idee in SVP-Verpackung. Und hören Sie bitte auf mit diesem Anti-SVP-Reflex.
Die CVP-Parteileitung, die Fraktion im Bundeshaus und gestern auch der Vorstand, alle haben sie die SVP-Initiative klar unterstützt. Und heute folgte an der Delegiertenversammlung die Nein-Parole mit überdeutlichen 114 Nein zu 87 Ja. Der Erklärungsversuch von Fraktionspräsident Urs Schwaller.
Erster Grund sicher, man hat eine reine Steuervorlage daraus gemacht. Man hat ins Feld geführt, schaut euch den Absender an. Das ist die SVP, ebenfalls ins Feld geführt worden ist. Jetzt Ja zu stimmen zu dieser Initiative heißt, die eigenen Initiativen zu gefährden, weil auch diese werden sehr viel Geld kosten, man weiß das.
Parteileitung und Fraktion müssen nun eine Haltung verfechten, die größtenteils nicht die ihre ist. Lucretia Meyer-Schatz.
Das müssen Sie die CVP-Männer fragen, inwiefern Sie sich jetzt verpflichtet fühlen, mitzuziehen. Sie haben die CVP-Frauen zum Teil diskreditiert im Vorfeld. Ich hoffe, dass Sie sich mindestens jetzt an diesem Resultat messen lassen und sich einsetzen für unsere Partei.
Völlig unklar ist zuletzt, welche Konsequenzen jene 18 CVP-Parlamentarier ziehen, die im Pro-Komitee der SVP-Familieninitiative sitzen.
Das war Alexander Grass aus Tenero. In Tschechien haben die Menschen offenbar genug von den korrupten Mitte-Rechtsparteien. Bei den vorgezogenen Neuwahlen profitieren die Sozialdemokraten am stärksten vom Korruptions- und Bespitzelungsskandal, über den Ministerpräsident Nečas im Sommer stürzte. Allerdings liegen die Sozialdemokraten mit rund 21% nicht so weit in Führung, wie es vorausgesagt worden war. Mark Lehmann in Prag, ist das jetzt die große linke Kehrtwende, die alle erwartet hatten?
Nein, die große Kehrtwende ist es nicht. Es ist höchstens eine kleine linke Kehrtwende. Die Sozialdemokraten gewinnen zwar diese Wahlen, aber eben mit den 21% der Stimmen, da erreichen sie nur ein mageres Ergebnis. Parteichef Sobotka hat 30% als Ziel genannt. Das wird nun deutlich verfehlt. Und auch die Kommunisten als zweite große Linkspartei, sie kommen zwar auf den dritten Platz, machen mit 15%, aber nur unwesentlich mehr Stimmen als bei früheren Wahlen.
Woran hat's denn gelegen?
Ich denke, die Sozialdemokraten haben sich zu siegessicher gefühlt. Seit klar ist, dass es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt, also seit etwa 2 Monaten, hat man vom klaren sozialdemokratischen Wahlsieg gesprochen und die Partei hat es dann nicht geschafft, sich im Gespräch zu halten. Sobotka, der Vorsitzende, ist ein Langweiler, man muss das so sagen. Er eignet sich nicht für fulminante Wahlkampf- oder Fernsehauftritte und der Partei ist es auch nicht gelungen, überraschende Themen zu setzen. Und so hat man im Wahlkampf eigentlich über alles andere gesprochen, nur nicht von den Sozialdemokraten.
Für eine Überraschung sorgt die neue Protestbewegung des Milliardärs Babis, die es auf Anhieb auf den 2. Platz schafft. Womit hat der denn überzeugt?
Offenbar mit seiner konsequent antipolitischen Haltung. Das war seine Botschaft. Ich bin kein Politiker. Ich arbeite, ich bin nicht korrupt, ich lüge nicht, also bin ich kein Politiker. Das kam an. Die Leute denken, Babiš hat sowieso genug Geld. Der muss sich nicht wie alle anderen noch die Taschen vollstopfen. Der Ärger gegenüber den etablierten politischen Kräften ist in der Bevölkerung riesig. Und Babiš ist es gelungen, sich zu distanzieren. Und dann muss man auch sagen, dass er einen sehr professionellen Wahlkampf geführt hat, ein bisschen nach amerikanischem Vorbild. Er war omnipräsent, hat sich auch nicht gescheut, frühmorgens in die U-Bahn-Stationen hinabzusteigen und Berliner aus seinen Großbäckereien zu verteilen. Das nötige Kleingeld für einen solchen Wahlkampf, das hat er ja. Was er aber nicht hat, das sind die politischen Ideen und das politische Personal. Und so ist diese Babiš-Partei jetzt die große Unbekannte im neuen Parlament.
Wir haben also auf dem 1. Platz die Sozialdemokraten, dann diese Partei von Milliardär Babiš und an 3. Stelle die Kommunisten, die hatten Sie auch schon erwähnt. Was heißt das alles jetzt für eine künftige Regierung in Prag?
Es sieht im Moment gar nicht danach aus, dass es zu einer raschen Einigung käme bei der Regierung. Die Kommunisten, die dachten, ja, sie könnten vielleicht das Zünglein an der Waage spielen. Vor der Wahl war eigentlich von einer rot-roten Regierung die Rede. Also, dass die Kommunisten eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten hätten dulden können. Das wäre einem Tabubruch gleichgekommen, denn die Kommunisten in Tschechien, die haben sich nie für die Verbrechen der Vergangenheit entschuldigt und gelten außerhalb ihrer Stammwählerschaft als verpönt. Aber nach diesem provisorischen Ergebnis wird also ein rot-rotes Bündnis kaum möglich sein. Und wie sich die Regierung sonst zusammensetzen könnte, das steht auch nicht fest.
Ein Wort zu den Verlierern. Überleben die Bürgerdemokraten oder ist diese Wahlen überhaupt? Sie haben die Gunst der Wähler ja unter anderem mit den Skandalen selbst verschuldet.
Nun ja, die ODS, das ist eigentlich die große Wahlverliererin. Sie wurde zum Symbol der korrupten politischen Klasse. Jetzt ist die ODS abgestraft worden, schafft mit 7% der Stimmen nur noch knapp den Einzug ins Parlament. Ob sich diese bisher, man muss sagen, staatstragende Partei der letzten 20 Jahren, ob sich die Partei erholen kann, ist fraglich. Inzwischen ist sie nämlich auch von der ehemaligen Juniorpartnerin Top 09, der Partei von Fürst Schwarzenberg, als stärkste bürgerliche liberale Kraft überholt worden.
Wir wissen zwar noch nicht, wie die neue Regierung aussehen wird, aber was muss sie denn als erstes anpacken?
Nun ja, zunächst eben kommen diese ganz schwierigen Koalitionsverhandlungen auf Tschechien zu. Auf Anhieb ist wirklich nicht ersichtlich, wie sich diese Regierung zusammensetzen könnte. Zu viele Parteien können oder wollen nicht miteinander. Kommt dann eine Linksregierung zustande, dürfte die bisherige Sparpolitik gelockert werden. Es würde Steuererhöhungen geben. Kommt es zu einer Rechtsregierung, so dürfte die Sparpolitik in vielleicht etwas abgeschwächter Form weitergeführt werden. Wichtig wären natürlich jetzt stabile Verhältnisse, aber danach sieht es nach dem heutigen Wahlergebnis überhaupt nicht aus.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Mark Lehmann direkt aus Prag. Es braucht schon eine gehörige Portion Mut, sich ans Steuer zu setzen, als Frau in Saudi-Arabien. Am heutigen geplanten Aktionstag gegen das weibliche Autofahrverbot haben denn auch nur einige Dutzend mitgemacht. Nicht wegen des fehlenden Engagements der saudischen Frauen, das Anliegen ist ihnen wichtig, wohl aber wegen einer beispiellosen Einschüchterungskampagne der letzten Tage. Fredrik Steiger.
Streng genommen gibt es gar kein Gesetz, das saudischen Frauen verböte, Auto zu fahren. Doch der de facto Bann wird oft brutal durchgesetzt. Autoritäre Regime lassen das Volk gern im Ungewissen und regieren mit Willkür. Für die Frauen geht es um viel. Auto zu fahren bedeutet nichts weniger als die Teilhabe am öffentlichen Leben, sagt die Aktivistin Halal Dosari im Sender Al Jazeera. Es gibt in Saudi-Arabien keine Busse, Trams oder Züge. Zu Fuß gehen ist mangels Gehsteigen und wegen der Hitze kaum möglich. Das Auto ist der einzige Schlüssel zur Mobilität. Immer mehr Frauen wehren sich deshalb gegen das Fahrverbot. 1990 gab es den ersten Aktionstag, 2011 den zweiten, der dritte wurde nun grob verhindert. Im Fernsehen entblödeten sich Kleriker wie Saleh bin Saad al-Ohaidan nicht, für autofahrende Frauen gar Gefahren für die Eierstöcke heraufzubeschwören. Und General Mansour al-Turki, Sprecher des mächtigen Innenministeriums, machte klar, das Autofahrverbot werde mit aller Härte des Gesetzes durchgesetzt. Keine geringe Drohung in einem Land, das foltert und hinrichtet. Manche Frauen erhielten gar Drohanrufe. Viele ließen sich einschüchtern, nur wenige wagten sich ans Steuer. Darunter Maya Al-Swayan, die der britischen BBC erklärte, sie sei zum Gemüseladen gefahren.
I went to the grocery shop near the house and I just went there, picked a lot of stuff and then just went back.
Und sie sei sich des Risikos sehr bewusst gewesen.
Yes, of course, I accept that.
Gerade junge saudische Frauen lernten während ihrer Ausbildung im Ausland fahren. Auf dem Land, wo nicht hinter jeder Sanddüne ein Sittenpolizist lauert, fahren manche regelmäßig. Doch in den Städten gilt der Autofahrbann. Obschon König Abdullah kein Anhänger ist und bisher den Frauen etwas entgegenkam, etwa indem sie neu in den Majlis al-Shura der beratenden Versammlung sitzen dürfen. Doch vor dem heutigen Protesttag schwieg der König. Das saudische Regime fühlt sich zurzeit an mehreren Fronten unter Druck. Die USA verhandeln mit Saudi-Arabiens Erzfeind Iran, in Syrien fühlt man sich mit seiner Haltung zugunsten der Opposition alleingelassen und mit den neuen Ölvorkommen, nicht zuletzt in Amerika, bangt die Monarchie um ihre dominierende Rolle als Ölexporteur. In dieser Situation ist nun wieder Schluss, selbst mit zögerlichen Reformen. Riad setzt innenpolitisch wieder ganz auf Härte.
Fredrik Steiger. Ein Hinweis führt uns in den albanischen Raum.
This is a small market of around 7 million people, so it's very important to cooperate in terms of culture, language, education. It's also a small market for goods.
Das ist ein kleiner Markt von gut 7 Millionen Menschen. Die gemeinsame Sprache ist beste Voraussetzung für Kooperationen in Kultur, Ausbildung und Wirtschaft. Analytikerin Besa Shahini ist zuversichtlich, was die Zukunft der sogenannten Albanosphäre angeht, jene Region auf dem Balkan, wo vorwiegend Albaner in verschiedensten Staaten leben. Doch den Alltag prägen Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Mit dem Traum von einem Großalbanien lenken regionale Politiker bloß von ihrem Versagen ab. Damit befasst sich die Sendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf Schweizer Radio SRF 1. Cooles Design, breite Funktionspalette. Was sonst muss ein Handy leisten? Jedenfalls interessieren sich die wenigstens dafür, woher die Bestandteile kommen und wer sie zusammengesetzt hat. Oft stecken Metalle aus Minen in Kriegsgebieten wie dem Kongo drin, oder aber die kleinen Wundergeräte wurden unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Fabriken in China hergestellt. Der Niederländer Bas van Abel hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Er hat ein Smartphone gebaut, bei dem Material und Herstellung bekannt sind. Fairphone nennt er das. Wie fair das Gerät wirklich ist und was es verändern kann, wollte Tobias Fessler wissen.
Am Anfang sollte es eigentlich nur eine Kampagne werden.
Stuff. More stuff. All this stuff.
Eine Kampagne, die zeigen soll, dass in Handys und anderen Geräten allerlei Metalle schlummern, die in Kriegsgebieten unter erbärmlichen Bedingungen gewonnen wurden. Die Kampagne, eine Art Making-of darüber, wie ein Handy entsteht, erklärt der großgewachsene Schlagsbass van Abel.
We started as a campaign and we said we're going to make the making of the phone the campaign. And that's what's happening.
Nur, dass sie das Telefon zur Kampagne nun auch gleich selber bauen und mittlerweile eine Firma gegründet haben. Fairphone eben. 100% fair? Nein, das sei dieses Telefon nicht. Aber es sei schon mal ein Start, sagt der blonde Mit-30er.
No, it's not 100% fair phone. It's just a start. And our ambition is to really get near that 100% fair.
Mit jeder neuen Version soll das Gerät jedoch fairer werden. Das heisst, die Lieferkette transparenter, die Menschenrechte besser eingehalten, die Arbeitsbedingungen verbessert, die Löhne höher. Im ersten Fairphone werden nur zwei der zahlreich verbauten Metalle fair sein. Immerhin. Zinn und Tantal kommen aus dem Kongo, aber kongolesische Rebellen und Kriegsfürsten hätten damit kein Geld verdient. Sie hätten auch Metalle in Australien beschaffen können, das wäre einfacher gewesen, doch sie hätten ganz bewusst auf Metalle aus Kriegsgebieten gesetzt. Das sei letztlich die Idee des fairen Handels, begründet der Fairphone-Chef.
You know, it's the whole idea behind fair trade. It's contribute to a situation where people need it. Instead of avoiding a situation.
Etwas zur Verbesserung der Situation vor Ort beitragen, wo die Leute es brauchen würden. Besser, als einfach die Augen zu verschließen und woanders hinzugehen. Das sei grundsätzlich der richtige Weg, attestiert Chantal Beyer vom Hilfswerk Brot für alle, dem Unternehmen Fairphone.
Das ist dahin eine interessante Initiative, aber der Name täuscht. Es sollte eigentlich The Fairest Phone heißen, aber ein faires Phone ist es noch nicht.
Ein erster Schritt einfach. Beyer beobachtet, dass mittlerweile Bewegung in die Sache gekommen ist und auch andere, größere Firmen trotz Risiken im Kongo investieren. Fairphone hingegen ist unbedeutend klein. Gerade mal 25.000 Geräte wollen die Holländer bauen und in den nächsten Wochen auf den Markt bringen. Fast 20.000 davon sind bereits bestellt. Überdurchschnittlich viele Käufer des Fairphones kommen aus der Schweiz. Und das ist auch der Swisscom nicht entgangen. Der Schweizer Marktführer ist deshalb auch schon in Kontakt mit dem holländischen Start-up. Fabian Etter ist zuständig für die sogenannte Corporate Social Responsibility, ist quasi das soziale Gewissen der Swisscom.
Wir sind in einer aktiven Diskussion mit dem Gründer von Fairphone, arbeiten daran zu verstehen, ob wir zusammenarbeiten können. Wir wollen auch verstehen, mit welchen Rezepten er vorangeht und versuchen auch, ihn zu unterstützen.
Ob Swisscom das Fairphone ins Sortiment aufnehmen wird, ist noch offen. Grundsätzlich beobachtet Etter aber, dass ein wachsender Teil der Kundschaft in der Schweiz Transparenz fordere. Bas van Abel nimmt das gerne zur Kenntnis.
We are creating a movement much more than creating a phone. And I think that is really beautiful about it.
Sie kreieren viel mehr eine Bewegung als einfach ein Telefon. Und das sei das wirklich Schöne. Bis sich die Lage in den Minen im Kongo allerdings wirklich verbessert, ist noch ein sehr weiter Weg. Und es braucht bedeutend mehr als nur diese eine Bewegung eines Fairphones.
Ilya Trojanov, der bulgarisch-deutsche Autor, hat eine große Fangemeinde im deutschen Sprachraum. Er meldet sich auch regelmäßig in politischen Debatten zu Wort, zum Beispiel mit der Streitschrift «Angriff auf die Freiheit», in der er zusammen mit der Autorin Julie C. die Folgen des Überwachungsstaates analysierte. Nun gilt seine neueste gnadenlose Analyse dem globalisierten Kapitalismus, der die Menschenwürde und die Menschenrechte aushöhlt und Menschen überflüssig macht. Der überflüssige Mensch, so heißt Ilya Trojanows neuestes Buch. Karin Salm hat den Autor getroffen.
Wenn die Welt überbevölkert ist, wenn die 7 Milliarden Erdbewohner die Ressourcen plündern, die Luft und das Wasser vergiften, wenn es keinen Platz hat für mehr Menschen, dann, so folgert Ilya Trojanow, dann muss es logischerweise überflüssige Menschen geben.
Und das weiß ja jeder von uns, überflüssig sind immer die anderen. In Europa wird ja eher gejammert, wir seien zu wenige, wir müssen mehr Kinder kriegen. Aber die bösen Afrikaner, die kriegen ja 6, 7, 8, 9 Kinder.
Und Ilya Trojanow, der in Bulgarien geborene Autor, rechnet weiter und zerzaust das ökologische Argument. Der gemeine Deutsche, Österreicher oder Schweizer verbraucht 10-mal mehr als der durchschnittliche Afrikaner. Der ökologische Fußabdruck der Afrikanerin mit ihren 7 Kindern wäre also immer noch kleiner. Ilya Trojanow gibt noch dies zu bedenken.
Effizient wäre ja, wenn man die Weltbevölkerung tatsächlich irgendwann mal stoppen wollte, wäre ja rigorose Investitionen in Frauenbildung, weil das also 1000-mal bewiesen ist, dort, wo die Frauen alphabetisiert sind, wo sie auf eigenen Füßen stehen, wo sie eigentlich mehr Rechte haben, dort bekommen sie auch weniger Kinder.
Aber genau bei der Bildung der Frauen wird weltweit gespart. Dass Menschen in einer Gesellschaft überflüssig werden, dass der Mensch gleichsam zum Müll wird, habe mit der Wachstumsideologie und mit dem Rückgang der Arbeit zu tun, ist Trojanow überzeugt. Wer keine Arbeit habe, verdiene weniger, konsumiere noch weniger, werde ökonomisch also überflüssig. Wie die Grenze zwischen Mensch und Müll verwischt wird, hat Ilya Trojanow in Bulgarien beobachtet. Er hat Menschen auf Mülldeponien getroffen. Mülltrennung ist ihr Leben, was nicht zu arg verschimmelt ist, wird gegessen.
Typisch für die Moderne ist, dass der Mensch auch zum Müll gemacht wird. Das heißt, desto mehr Menschen, desto mehr Müll, aber auch Menschenmüll. Dort erlebt man das wirklich. Man erlebt, dass diese Menschen gänzlich vom Müll leben und natürlich von dem Rest der Gesellschaft dadurch auch völlig abgetrennt sind.
Lumpenproletariat nannte man diese Klasse früher. Heute ist es das Prekariat. Menschen, die unsicheren und unbeständigen Verhältnissen ausgeliefert sind. Trojanow bezeichnet sie als Opfer eines Systems, das Arbeitsplätze zugunsten des Kapitals vernichtet. Das Resultat: eine enorme Vermögenskonzentration, die eine freiheitliche Gesellschaft gefährde, sagt Trojanow und begründet das mit einer Beobachtung. Heute bekämpfen die Staaten nicht die Armut, sondern die Armen.
Ich lebe ja in Wien und wir haben im Moment täglich enorme soziale Diskussionen. Obdachlose werden aus dem Stadtpark vertrieben, weil irgendwelche Anwohner sich beschwert haben. In vielen Städten Österreichs ist ein Bettelverbot eingeführt worden oder es gibt Leute, die möchten, dass ein Bettelverbot eingeführt wird. An all diesen Strategien merkt man ja, da geht es nicht darum, ein gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen, sondern Hauptsache die Armen sind irgendwie weggeschafft. Wohin, ist ja egal, weil die sind ja wertlos.
Anlass zur Empörung?
Ich bin kein großer Fan dieser Maxime, wir müssen uns mehr empören, weil ich glaube, dass Empörung sich dann auch in sich selbst erschöpft. Das heißt, viele Menschen denken, indem sie sich empört haben, haben sie quasi zum einen ihr Gewissen beruhigt, zum anderen aber auch ein wichtiges Signal gesetzt.
Der Autor Ilya Trojanow plädiert dafür, Unruhe zu bewahren und für die kleinen, ganz konkreten Schritte. Zeit und Empathie haben füreinander.
Es gibt ja unendlich viele Formen, wie man den Keim einer zukünftigen und besseren Gesellschaft schon im Hier und Jetzt pflanzen kann.
Trojanows Skizze einer Vision wirkt, nach seiner fast schon schmerzhaften Analyse und Diagnose, vielleicht geradezu enttäuschend mager.
Das war Karin Salm und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.